Wir wollen noch einmal still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, nun bitten wir dich, dass du zu uns redest durch dein Wort. Wir danken dir dafür, dass die Bibel nicht von Menschen erdacht wurde, sondern dass du dich hier offenbarst. Und hilf uns doch zu verstehen, was du uns durch deinen Apostel Paulus hast aufschreiben lassen. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren hätten Sie noch folgenden Schlager im Radio hören können. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Da singt einer: Oh Mann, ich bin viel zu bescheiden. Dabei kann ich das gar nicht verstehen. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, etwas Besseres habe ich nie gesehen. Man sagt zwar, nobody is perfect, doch scheint mir das zu allgemein, denn wäre ich nicht viel zu bescheiden, würde ich einfach vollkommen sein. Und dann singt er, was er alles hätte werden können, wenn seine Bescheidenheit ihn nicht daran gehindert hätte. Und dann heißt es da etwa in einer Strophe: Ich habe auch eine Karriere als Hollywood-Star abgelehnt, weil sonst ein Robert Redford, also damals berühmter Schauspieler, nie mehr eine Mark verdient. Was könnte nicht aus mir alles werden, wenn ich nicht so bescheiden wäre? Ich gebe meinen Namen für Straße und mein Abbild für Briefmarken her. Oh Mann, ich bin viel zu bescheiden. Dabei kann ich das gar nicht verstehen, wenn ich mich im Spiegel betrachte. Etwas Besseres habe ich nie gesehen. Man sagt zwar, nobody is perfect, doch scheint mir das zu allgemein, denn wäre ich nicht viel zu bescheiden, würde ich einfach vollkommen sein. Also dieser Typ leidet wenigstens nicht an Minderwertigkeitskomplexen. Das ist ja auch schon mal was. Oder er versteht es, sie besonders gut zu verstecken. Das kann ja auch sein. Aber was dieser alte Schlager als Karikatur beschreibt, als krasses Beispiel für Selbstüberschätzung, davon spricht der Apostel Paulus in der Realität. Er schreibt von Leuten, die sich maßlos überschätzen. Und damit beginnt Paulus das zweite Kapitel des Römerbriefes. Und Sie haben diesen Text vor sich. Wir wollen ihn im Zusammenhang lesen. Die ersten 5 Verse. Ich lese nach Schlachter 2000. Darum, schreibt der Apostel, bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Die spannende Frage ist, wen meint Paulus mit diesem O Mensch? In Vers 1 und in Vers 3. Wir erinnern uns, wie endete das erste Kapitel des Römerbriefes vor 14 Tagen? Sie können das nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Da hatten wir gefragt, wie funktioniert Sünde? Und wir hatten gesehen, Sünde beginnt mit der Auflehnung gegen den Schöpfer selbst und mündet dann in die Auflehnung gegen die Schöpfung, gegen die Schöpfungsordnung und gegen die Mitgeschöpfe. Und wir hatten gesehen, wie das funktioniert. Sünde beginnt im Herzen, die geistige Auslösung der Sünde, und sie wird dann umgesetzt, die körperliche Ausführung der Sünde. Wir hatten uns dann das Beispiel der praktizierten Homosexualität näher angeschaut, Verse 26 bis 27, und schließlich die bewusste Unterstützung der Sünde gesehen, mit der Kapitel 1 endet, wo Paulus sagt, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also sie klatschen noch dazu Beifall. In diesen Versen hat Paulus vor allem die Heiden im Blick. Also die Heiden, die Gott aus der Schöpfung kennen. Auf seine jüdischen Volksgenossen wird er später noch ausdrücklicher zurückkommen. Und die konkreten Sünden, von denen er hier spricht, die sind so offenkundig. Die sind greifbar. Die liegen gewissermaßen auf der Hand. Die Sünder und ihre Unterstützer entschuldigen sich auch gar nicht dafür, sondern prahlen noch damit. Klatschen Beifall. befürworten das ausdrücklich. Ja, wir sündigen und das ist auch gut so. Das ist die Haltung. Und das ist gut so. So endet Kapitel 1. Und ab Kapitel 2, also unser Text heute Morgen, das beginnende Kapitel 2, hat Paulus es mit einem anderen Kaliber zu tun. Oh Mensch, was sind das für Menschen? Diese Leute wenden sich auch kritisch gegen das, was Paulus in Kapitel 1 als Sünde bezeichnet. Die würden wahrscheinlich teilweise sagen, Paulus, du und wir sitzen doch in einem Boot. Sie werden vielleicht zu Paulus gesagt haben, du, da sind wir ganz mit dir mit dem, was du da schilderst. Damit wollen wir auch nichts zu tun haben, mit diesen krassen Sünden. Das ist ganz recht, Paulus, wenn Gott diese Leute richtet, zu denen wollen wir auch nicht gehören. Was machen diese Leute? Paulus schreibt, sie richten die anderen. Die Leute von Kapitel 2 richten die von Kapitel 1. Sie halten sich selbst für besser. Aber was sind das für Leute? Wer ist dieser O-Mensch aus Vers 1 und Vers 3? Einige Ausleger haben gesagt, das sind die Juden, die sich von den Heiden abgrenzen wollen. Nun ist es gut denkbar, dass die Juden auch dabei sind, die sich selbst für gesetzestreu haltenden Juden. Aber ausdrücklich setzt Paulus sich mit seinen jüdischen Volksgenossen erst ab Vers 17 auseinander. Also wenn Sie den Römerbrief weiterlesen jetzt im Laufe der Woche, werden Sie sehen, dass Paulus erst in Römer 2, Vers 17 die Juden direkt anspricht. Siehe, du nennst dich einen Juden, sagt er dann, und verlässt dich auf das Gesetz. Aber hier in den ersten 16 Versen von Kapitel 2 formuliert Paulus noch allgemeiner. Da ist vom Menschen die Rede in 1 und 3. In Vers 9 sagt er ausdrücklich Juden und auch Griechen, also Juden und Heiden. In Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. In Vers 12 spricht er nochmal von denen, die ohne Gesetz sind, also die Heiden, und die unter Gesetz sind als Juden. Also die Juden. Und in Vers 14 werden nochmal ausdrücklich die Heiden erwähnt. Also hier handelt es sich offenbar um Leute, Juden und Heiden, die einen moralischen Anspruch vertreten, die mit einem moralischen Anspruch auftreten. Hier handelt es sich offensichtlich um Leute, die von sich selbst denken, dass sie doch einem relativ hohen ethischen Standard folgen und genügen. Und die das die anderen auch spüren lassen, die anderen auch richten, die sich für besser halten. Und deswegen lautet die Überschrift zu unserer Predigt heute Morgen Moralapostel in Gefahr. Moralapostel in Gefahr. Und wir wollen versuchen, diese Leute aus Vers 1 und 3 zunächst mal mit dem Begriff Moralapostel zu fassen. Ich habe im Duden nachgeguckt, Moralapostel wird dort erklärt, jemand, der ständig und allzu eifrig Moral predigt. Oder in einem anderen Internetportal, ein Moralapostel ist eine Person, die mit erhobenem Zeigefinger durch das Leben geht. Moralapostel lassen keine Gelegenheit aus, zu belehren, dass das, was man gerade sagt, moralisch verwerflich und daher falsch ist. So, es sind mal zwei Definitionen. Es gibt Moralapostel politisch und religiös. Auch die Vertreter der sogenannten Political Correctness sind irgendwie Moralapostel. Einige von den Moralaposteln gehören zu der Kategorie, die wir in Deutschland inzwischen als Gutmenschen bezeichnen. Also die sich selbst für moralisch höher stehend halten und meinen, den anderen sagen zu können, wo es lang geht. Und hier bei Paulus, da sind es Menschen, die sich über die in Kapitel 1 geschilderten Sünden einigermaßen erhaben fühlen. Moralapostel, die sich für ethisch hochstehend halten, für respektable Zeitgenossen, Menschen guten Willens. Wenn man die nach ihrer Identität fragte, die kämen nie auf die Idee, sich als Sünder zu beschreiben in ihrer Identität. Das würden sie ablehnen, würden sagen, nein, sind wir nicht. Die fühlen sich den in Kapitel 1 beschriebenen Menschen haushoch überlegen und die würden sich selbst mit Paulus in mancher Hinsicht in einem Boot sehen. Und jetzt schauen Sie, wie reagiert Paulus. Paulus versucht gar nicht erst, mit diesen Leuten so etwas wie eine Koalition der Anständigen zu bilden, sondern er schreibt ihnen frank und frei ins Gesicht, Leute, wenn ihr denkt, dass ihr wegen eures äußerlich ordentlichen Lebens nicht unter dem Zorn Gottes steht, dann täuscht ihr euch. Das ist seine Aussage. Er sagt, auch ihr befindet euch in akuter Lebensgefahr. Und deshalb ist unser Gesamtmotto, das über dem Text stehen soll heute, Moralapostel in Gefahr. Moralapostel in Gefahr. Und warum? Das Erste, was der Apostel Jesu Christi hier herausstellt, ist die Illusion der Moralapostel. Das ist also unser erster Punkt, wenn Sie mitschreiben wollen, die Illusion der Moralapostel. Was ist ihre Illusion? Was steht hier in Vers 3? Er sagt, denkst du etwa, o Mensch, der du dich richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Ist das deine Illusion? Sie denken, sie haben von Gott nichts zu befürchten. Warum? Weil sie sich für anständiger halten als andere. Also Menschen, wie auch wir sie aus ganz vielen persönlichen Kontakten und Gesprächen kennen. Ich denke, jeder von uns. Das sind Menschen, die an das Gute glauben, die sich auch darum bemühen, Gutes zu tun. Manche von denen halten sich auch für christlich. Und wenn man fragen will, warum hältst du dich für christlich, würden sie sagen, ich tue Recht und scheue niemand und ich bin doch ein ordentlicher Mensch und ich versuche doch, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein und mich weitestgehend an die Gebote zu halten. Und diese humane Haltung, die gab es zu Paulus Zeiten natürlich genauso. Genauso wie unter unseren Zeitgenossen. Da vertraten auch heidnische Denker, wie zum Beispiel der römische Philosoph Seneca. Das war ein stoischer Philosoph, ein Moralist, dieser Seneca. Der war zeitweilig als Lehrer des jungen Nero tätig gewesen. Nun, da war er nicht sehr erfolgreich offensichtlich in seiner Pädagogik. Aber Seneca hat auch manches Bedenkenswerte geschrieben. Seneca hätte Paulus an vielen Stellen zugestimmt. Seneca hätte sich über manche Aspekte der christlichen Ethik gefreut. Der hätte schon nachgedacht über eine moralische Koalition. Seneca hat sich gegen Heuchelei ausgesprochen, für Aufrichtigkeit. Seneca hat einiges dazu geschrieben, was ein gutes, ein richtiges Leben bedeutet. Ein Zeitgenosse des Apostel Paulus. Und an diese ethisch bewussten Moralisten wie Seneca hat Paulus bestimmt auch gedacht, als er diese Verse schrieb, die sich für ordentliche Menschen halten, die stolz darauf sind, für humane und soziale Werte einzutreten, beziehungsweise was sie dafür halten, für humane und soziale Werte. Auch der reiche Jüngling, von dem wir in der Lesung gehört haben, hätte im weitesten Sinne in diese Kategorie gehört. Jemand, der glaubt, ein gutes Leben zu führen, der von sich ganz frank und frei sagt, das habe ich alles gehalten. Und was sagt Paulus denen? Darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du auch seist. Darum, weil die Prinzipien gelten, die ich in Kapitel 1 beschrieben habe. Also dieses Wort darum greift gewissermaßen nochmal zurück in das Kapitel davor. Darum, weil Gott Sünde ernst nimmt. Darum, weil Gott hinter unsere Fassade sieht und bis auf den Boden unseres Herzens. Darum, weil das alles von Gott her wahr ist, was ich in Kapitel 1 geschrieben habe. Darum bist du nicht zu entschuldigen. Auch du, Moralist, nicht. Wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass Gottes Gericht die Wahrheit, der Wahrheit entsprechend, über die er geht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Du bildest dir ein, du hast eine verhältnismäßig weiße Weste. Und du bildest dir ein, du hättest die moralische Autorität, vielen Zeitgenossen mal so richtig den Marsch zu blasen und ihnen zu sagen, wo es lang geht. Und du müsstest dir um deine religiöse Situation keine Sorgen machen. Du würdest dem Gericht schon entfliehen. Vers 3, das bildest du dir ein. Aber du hast dich verrechnet. Der Begriff denkst du bedeutet im Griechischen logizomai. Das kann bedeuten kalkulieren, berechnen. Rechnest du so falsch, sagt Paulus. Du hast dich verrechnet. Ich sage dir, du Moralist, ich sage dir im Namen Gottes, das ist eine Illusion. Das ist die Illusion der Moralapostel. Einer hat das mal sehr schön formuliert. Er hat gesagt, es gibt diese kleine leise Stimme in jedem von uns, die uns beständig davon zu überzeugen versucht, dass am Ende alles in Ordnung sein wird. Alles wird gut. Diese kleine leise Stimme in jedem von uns. Und bei vielen Beerdigungen wird diese kleine leise Stimme noch durch die laute Stimme der Pastoren unterstützt, die den Eindruck erwecken, am Ende wird alles irgendwie gut. Irgendwie. Egal, was der Betroffene geglaubt hat, egal, ob er Vergebung seiner Sünde hat, egal, am Ende wird alles irgendwie gut. Und Paulus sagt, das stimmt nicht. Das stimmt auch für moralisch sich hochstehend dünkende Menschen nicht. Das ist die Illusion der Moralapostel. Und dagegen stellt er nun zweitens die Situation der Moralapostel. Also zweitens die Situation der Moralapostel. Wie ist die Lage denn nun wirklich? Paulus sagt, du Moralist bist selber kräftig am Sündigen. Du verübst dasselbe. Vers 1, Luther sagt, weil du dasselbe tust. Und in Vers 3 sagt er nochmal, wo du doch das Gleiche tust. Ja, wie kann Paulus das behaupten? Woher weiß Paulus das? Inwiefern tun die das Gleiche? nicht unbedingt genau die gleichen Handlungen. Zum Beispiel praktizierte Homosexualität. Das muss nicht unbedingt sein. Oder die anderen Sünden, die da in den Versen 29 bis 31 beschrieben werden. Aber, sagt Paulus, gemessen an Gottes Standard ist das, was du tust, genauso schlimm. Genauso schlimm. Die Frage, wie gut oder schlecht du vor Gott dastehst, die wird ja nicht durch deinen persönlichen Geschmack entschieden. Die Frage, wie gut oder schlecht du dastehst, wird nicht entschieden durch den Vergleich mit deinen Nachbarn. Die Frage, wie gut oder schlecht du vor Gott dastehst, wird auch nicht entschieden durch die gerade gültige Meinung in der Gesellschaft. Das sind ja nicht die Messlatten, auf die es ankommt, sondern was ist die Messlatte, was ist der Maßstab? Sehen Sie Vers 2. Wir wissen, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend ergeht. Und mit der Wahrheit ist Gottes Wahrheit gemeint, die er uns offenbart hat in seinem Wort. Die deutsche Rechtsprechung entscheidet sich an deutschen Gesetzen, die göttliche Rechtsprechung entscheidet sich an göttlichen Gesetzen. Und daran gemessen, sagt Paulus, stehen wir alle ziemlich dumm da. Denn vor Gott zählt nur Gottes Maßstab. Und Jesus hat ihn ja zusammengefasst. Das haben wir ja meistens auch als Hilfe zur Beichte vor dem Abendmahl in diesem Doppelgebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen deinen Kräften, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit dieser Totalität, mit dieser Intensität. Und wenn du dich daran misst, oh Mensch, sagt Paulus, dann ist deine Situation kein Fünkchen besser vor Gott als die der Leute aus Kapitel 1. Und hier sehen wir, wie zeitlos diese Moralapostel sind, wie normal, wie verbreitet das Missverständnis auch dieser Moralapostel bis heute ist. Sie bewerten ihre Situation mit den falschen Instrumenten. Das ist das Problem. Aktuelles Beispiel, Sie schauen auf diesen bewussten Politiker aus Niedersachsen, von dem jetzt bekannt wurde, dass er höchstwahrscheinlich in Kinderpornografie verwickelt ist. Das ist natürlich schlimm. Auch in Gottes Augen ist es schlimm. Doch viele von den Moralaposteln, die sich jetzt empören, die würden es vielleicht für ein Kavaliersdelikt halten oder manche sogar für normal, dass jemand seiner Ehefrau untreu wird. Oder dass er an einer Abtreibung beteiligt ist. Und dass er das meint, so machen zu können. Es ist undenkbar, dass in Deutschland im Februar 2014 eine Zeitung es wagen würde, einen Politiker wegen Ehebruchs grundsätzlich in Frage zu stellen. Dann würden die alle sagen, was mischt er sich da hin, das geht ihm gar nichts an. Wir messen mit unterschiedlichem Maß. Und dann können wir auf der Skala der Empörung immer weiter nach unten gehen. Bis zu der kleinen Lüge, die wir uns vielleicht gestern geleistet haben. Oder bis zu dem bösen Wort. Oder nur bis zu der unterlassenen Hilfeleistung. Das ist alles Schuld vor Gott. Und immer wieder würde Paulus uns Vers 3 ins Stammbuch schreiben. Denkst du etwa, oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Denkst du das wirklich? Das ist die Situation der Moralapostel. Und sie wird dadurch verschlimmert, dass die Moralapostel ja durch ihr Richten beweisen, dass sie sich sehr wohl mit ethischen Maßstäben befassen, dass sie ethisch interessiert sind, dass sie sich da auch teilweise auskennen. Wer andere kritisiert, der zeigt ja dadurch Interesse für richtig und falsch. Und was Paulus den Moralaposteln vorwirft, ist nicht, dass sie richten. Das Wort Krino, was da im Griechischen steht, ist durchaus wertneutral. Es kann auch beurteilen, es kann auch ein sachliches Beurteilen meinen. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass sie das, was sie mit Worten ablehnen, selbst tun. Und je mehr Kenntnis einer hat, umso größer ist seine Verantwortung. Auch das sagt die Bibel ganz deutlich. Und das ist die Situation der Moralapostel. Was Paulus hier diagnostiziert, nimmt im Grunde genommen vorweg, was eine psychologische Schule dann später mit dem Begriff der Projektion beschrieben hat. Etwas vereinfacht, die Fehler, die wir bei uns selber am liebsten verstecken, die kritisieren wir bei anderen umso heftiger. Projektion. Das kann man natürlich nicht auf berechtigte Kritik anwenden. Also wenn Sie mir sagen, dass ich anderen ins Wort gefallen bin, dann muss das nicht ein Hinweis darauf sein, dass Sie selber gerne andere nicht ausreden lassen. Also damit kann man nicht alle Kritik niederbügeln. Ja? Diese Projektionsthese gilt nicht bei berechtigter Kritik und nicht bei seriöser Kritik. Aber der Fall kommt vor. So wie bei den Moralaposteln im Römerbrief. Und was Paulus hier kritisiert, ist die Doppelmoral. Was Paulus hier kritisiert, ist die Heuchelei, die Doppelbödigkeit dieser Kritik. Und Herr Jesus hatte das auch schon kritisiert. Er hat gesagt, du siehst den Splitter, den winzigen Splitter im Auge deines Bruders, aber du übersiehst den dicken Balken in deinem eigenen Auge. Zweierlei Maß. Den Splitter im Auge des anderen betonst du und den Balken im eigenen Auge kann man vernachlässigen. Und wenn man die Situation der Moralapostel zusammenfassen will, muss man sagen, sie leiden unter einer lebensgefährlichen Doppelfehleinschätzung. Unter einer zweifachen Unterschätzung leiden sie. Sie unterschätzen die Qualität von Gottes Maßstab, sie unterschätzen Gottes Heiligkeit, sie unterschätzen den Anspruch eines vollkommenen Gottes, der keine Sünde dulden kann, weil er Gott ist. Und sie unterschätzen zugleich das Ausmaß ihrer eigenen Schuld. Eine Doppelfehleinschätzung des Maßstabes Gottes und der eigenen Schuld. Und darum bilden sie sich ein, mit ihrer Moralität, mit ihrer Menschlichkeit vor Gott bestehen zu können. Und wir sehen hier zwischen Illusion und Situation, der Moralapostel klafft ein tiefer Graben. Was bleibt jetzt noch? Paulus öffnet ihnen einen Weg, indem er ihnen eine echte Alternative zeigt. Und das ist unser letzter Punkt für heute Morgen. Die Illusion der Moralapostel, die Situation der Moralapostel und drittens die doppelte Option der Moralapostel. Die doppelte Option der Moralapostel. Paulus sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten, zwei Optionen. Entweder ihr lasst euch von Gottes Güte zur Umkehr bewegen oder ihr verstrickt euch immer mehr in eure Rebellion gegen Gott. Entweder oder. Aber es gibt keinen Stillstand. Entweder ihr bewegt euch Richtung Licht oder ihr verlauft euch immer tiefer in die Finsternis hinein. Das sind die beiden Optionen. Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also zur Umkehr. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das sind die beiden Optionen. Aber ihr steht nicht an einer Kreuzung, sagt Paulus, sondern ihr geht schon mit kräftigen Schritten auf dem falschen Weg. Ihr steht nicht wie Herkules am Scheidewege, sondern ihr geht schon in die falsche Richtung und im Augenblick steht ihr in der Gefahr, genau das zu verachten, was eure einzige Rettung sein kann, nämlich den Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut. Ihr steht in der Gefahr, den Reichtum liegen zu lassen, der eure ganze Schuldenlast tilgen könnte. Ihr lasst diesen Reichtum, der da ist, den lasst ihr liegen. Worin besteht denn dieser Reichtum? In Gottes Güte, in Gottes Geduld und in Gottes Langmut. Was ist Gottes Güte? Gottes Güte ist Gottes grundsätzliche Zuwendung, Gottes Wohlwollen, das allen Menschen gilt. Man kann das wörtlich übersetzen mit Gottes Brauchbarkeit. Gott bietet sich als Helfer an. Er will, dass wir ihn gebrauchen im besten Sinne, dass wir seine Zuwendung uns gefallen lassen, dass wir uns danach ausstrecken. Güte und Geduld. Geduld bedeutet wörtlich zurückhalten. Dieser Begriff wurde auch für Waffenstillstand gebraucht. Das meint, Gott hält sein Gericht zurück. Gott richtet nicht sofort. Gott antwortet auf unsere Sünde nicht umgehend. Das meint Geduld an dieser Stelle. Du sündigst und er schlägt sofort rein. Nein. Gottes Geduld. Er wartet geduldig, um seinen Rebellen den Rückweg offen zu lassen. Das ist Geduld. Das meint Geduld hier. Und Langmut? Langmut steht dafür, wie lange Gott seine Güte und Geduld erweist. Paulus sagt, Gott öffnet euch ein großes Zeitfenster. Keiner weiß, wie lange das geöffnet ist, aber er will euch alle Chancen geben. Denken Sie, Noahs Archenbau gab den Leuten 120 Jahre lang die Chance, sich zu besinnen. 120 Jahre lang, steht in 1. Mose 6, Vers 3. Das war sehr, sehr weit geöffnet, dieses Zeitfenster. Gott schaut manchmal lange zu. Er ruft uns lange. Güte, Geduld, Langmut. Gott wendet sich euch zu mit seiner Güte. Gott hält sein Gericht zurück in seiner Geduld. Und er tut das über einen langen Zeitraum in seiner Langmut. Und diesen Reichtum stellt Gott allen Menschen zur Verfügung. Diesen Reichtum bietet Gott allen Menschen an. Und die Psalmen sind voll davon. Gottes Güte erfüllt die Erde. Gottes Güte wollen wir preisen. Auch der Heide badet noch im Meer von Gottes Güte. Auch der Heide badet noch im Meer von Gottes Güte. Wie jene Seeleute, die am Verdursten waren, weil sie durch Salzwasser lange Zeit fuhren und Dann kam ihnen ein anderes Schiff entgegen und sie hissten ihre Flagge und sagten, SOS, am Verdursten, am Verdursten. Und die Leute aus dem anderen Schiff zeigten nur auf das Wasser, schaut doch hin. Und sie merkten gar nicht, dass sie sich schon längst im Süßwasser befanden. Sie badeten schon längst im Wasser, das sie retten konnte. Und sie haben es nicht gemerkt. Und so badet der Heide im Wasser der Güte Gottes. Er ist schon längst da drin, in diesem Gewässer, das alles bereithält, um seinen Durst zu löschen. Das alles bereithält, um den Schmutz seiner Schuld abzuwaschen. Aber das Problem der Moralapostel, sie spüren ja nicht mal den Durst. Sie merken gar nicht, dass sie was brauchen. Und darum fragen sie nicht mal nach Wasser. Und Paulus sagt, pass auf. Pass auf, dass du den Reichtum von Gottes Güte nicht verachtest. Und hier, denke ich, liegt die größte Versuchung, die größte Gefährdung der Moralapostel. Vieler Zeitgenossen. Dass sie Gottes Güte verachten, dass sie Gottes Güte geringschätzen, dass sie Gottes Güte unterschätzen. Sie geben nicht zu, dass sie diese Güte, Geduld und Langmut brauchen. Nein, das brauche ich nicht. Das ist nichts für mich. Das ist ja schön, wenn dir das hilft, aber ich komme auch so mit meinem Leben klar. Sie verachten diesen Reichtum. Sie brauchen das nicht. Und diese Verachtung kann unterschiedliche Formen annehmen. Entweder, dass ich Gottes Güte offen ablehne, dass ich sage, also ich bin gut genug, andere brauchen das vielleicht, die sonst nicht mit ihrem Leben klarkommen oder die sich grobe Sünden haben zu Schulden kommen lassen, ja, die brauchen das vielleicht. Aber ich nicht, ich bin Moralist, ich bin gut Mensch, ich tue Recht und scheue niemand. Also, dass ich das offen ablehne, ist eine Möglichkeit, Gottes Güte, Geduld und Langmut zu verachten. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich Gottes Güte umdeute und dass ich Gottes Güte gewissermaßen missbrauche zur Beruhigung. Indem ich sage, ja, Gott ist doch so gütig und geduldig, der kann doch gar keinen Menschen richten oder gar bestrafen. Das hält er doch gar nicht aus, dass einer in der Hölle landet. An so einen Gott glaube ich nicht. Ich glaube an den menschenfreundlichen Gott. Und das ist das, was Bonhoeffer die billige Gnade genannt hat. Dass einer sagt, aufgrund von Gottes Güte brauche ich keine Buße zu tun. Also entweder offene Ablehnung oder Umdeutung der Güte Gottes. Und wer das so missbraucht, der verkehrt Gottes Absicht ins totale Gegenteil. Denn Gott schenkt uns diese Güte ja gerade nicht zur Beruhigung. Gottes Güte, schauen Sie hin, wird uns doch nicht geschenkt, damit wir selbstgefällig so weitermachen nach dem Motto, alles wird gut, sondern wozu schenkt Gott sie uns? Erkennst du nicht, sagt Paulus in Vers 4, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das will sie bewirken. Umkehr, Schuldeinsicht, Zerknirschung. Herr, ich brauche dich, rette mich. Das will Gottes Güte, Geduld und Langmut bewegen. Dieses Ziel verfolgt Gott mit seiner Güte. Der bayerische Bischof Betzel hat dieses gütige Ringen Gottes um seine Menschen einmal mit bewegenden Worten beschrieben. Er hat in einer Predigt gesagt, und dann geht er dir nach an dein Bett, ob du wohl heute abends einmal an ihn denkst. Du bist müde und ziehst dich aus und legst dich hin und liest noch einen kurzen Roman und machst die Lampe aus und vergisst, dass er dich geliebt hat. Und dann bleibt er an deinem Bett und rüttelt dich nachts einmal wach und fragt, ob du ihn bitten willst um seine Liebe und Vergebung. Und du drehst dich um und nimmst eine Tablette, um wieder schlafen zu können. Und dann stehst du wieder auf für deinen vollen Arbeitstag und irgendwann auf der Höhe des Tages lässt er dich einmal dein Herz spüren und fragt, ob du nicht einmal nach ihm fragst, ob du nicht einmal ihn bitten willst, Herr, nun komm. Das ist Gottes Güte, die uns sucht, die uns nachgeht und die wir so leicht verachten können. Das ist die eine Option, die eine Möglichkeit der Moralapostel, dass sie doch noch umkehren, dass ich meine Sünde vor Gott einsehe, dass ich mich zu Jesus flüchte. Und im nächsten Kapitel wird Paulus dann erklären, warum Jesus die einzige Fluchtburg ist, die dem Sünder bleibt. Weil Jesus der Einzige ist, der für uns an unserer Stelle die Strafe auf sich genommen hat, was wir dann auch im Abendmahl gleich noch einmal verkündigen. Weil er der Einzige ist, der sein Leben für uns gab, um als Sündloser für die Sünder zu sterben und die gerechte Strafe zu ertragen, die wir verdient hätten von einem heiligen Gott. Er ist die einzige Fluchtburg. Das ist die eine Option. Aber die meisten entscheiden sich für die andere Option, für die andere Möglichkeit. Und die steht dann im letzten Vers, in Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das ist die andere Option des Moralapostels, dass er einfach so weitermacht. Der Prophet Amos hat diesen Tag beschrieben, Amos 5 ab Vers 18. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. Und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn die Schlange. Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Und du wirst dir Zorn anhäufen. Anhäufen, Sie müssen sich das bildlich vorstellen. Ja? Wer die Buße verweigert, der häuft dadurch noch weiteren Zorn an. Der hat ja nicht nur die Sünden, sondern er verweigert auch die Buße. Das heißt, da entsteht so ein Haufen vor ihm, ein Haufen in seinem Herzen, ein Haufen in seinem Gewissen, ein Haufen in seinem Leben. Und er verstrickt sich immer tiefer in seine Ablehnung der Gnade Gottes. Die doppelte Option. Und wenn man die beiden Optionen vergleicht, dann wäre doch eigentlich klar, für welche Option sich der Sünder entscheiden muss. Dass er zugreift und sagt, natürlich, ich will gerettet werden. Ich will Vergebung haben. Ich will ein friedliches Gewissen haben. Ich will versöhnt sein mit Gott. Ich will in den Himmel kommen. Ich will nicht verloren gehen. Und ich will schon hier auf dieser Welt nicht allein bleiben mit meiner Schuld. Aber der Moralapostel verhält sich Gott gegenüber völlig irrational, wie ein Fallschirmspringer, der nicht an der Reißleine zieht, wie ein Ertrinkender, der das Rettungsseil wegstößt, wie ein zum Tode Verurteilter, der auf die Begnadigung verzichtet. Und warum? Warum macht er das? Wie kann das sein? Und den Grund nennt Paulus hier am Anfang von Vers 5, ganz ohne Umschweife. Da sagt der Apostel Paulus, du in deiner Verstocktheit. Aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens. Das ist der Grund. Und Verstocktheit führt zu Unbußfertigkeit. Und Verstocktheit heißt eigentlich Härte. Da steht im Griechischen das Wort Sklerotes. Und das ist der medizinische Begriff für Sklerose. Und zum Beispiel Arteriosklerose. Also ich sag's mal laienhaft, Arterienverhärtung durch Ablagerungen in den Gefäßwänden. Also manche sagen im Volksmund auch Verkalkung, aber es ist nicht nur Verkalkung. Arteriosklerose, es wird hart, es wird undurchlässig. Und Paulus zeigt hier, die Herzenssklerose ist noch viel schlimmer als die Arteriosklerose. Die Arteriosklerose kann uns schlimmstenfalls ins Grab bringen, aber die Herzsklerose bringt uns in die Hölle. Und Jesus hat zu den Moralaposteln seiner Zeit gesagt, zum Beispiel in der Synagoge von Kapernaum, als er da einen mit einer verdorrten Hand geheilt hat und das religiöse Establishment gesagt hat, wie kann man hier am Sabbat einen heilen? Da heißt es, und er sah sie ringsum an mit Zorn und ward betrübt über ihr verstocktes Herz. Herzsklerose. Ein hartes Herz, unsensibel, undurchdringbar für Gottes Reden. Ein Herz, das Gottes von Güte und Geduld und Langmut durchtränkten Bußruf abweist. Ein Herz, das die Gnade an sich abprallen lässt. Ein Herz, das keine Erschütterung mehr zeigt. Ein Herz, das dicht ist. Da ist nichts mehr, was durchkommt. Da wird nichts mehr durchgelassen. Und darum sieht der Moralapostel auch gar nicht ein, warum er umkehren sollte, warum sich in seinem Verhältnis zu Gott irgendwas ändern müsste. Er bleibt hart. Sklerose, blind, taub, unangreifbar für Gottes Reden. Und so kommt er mit jedem Tag seines Lebens Gottes Gericht einen Schritt näher. Das ist also die doppelte Option der Moralapostel aller Zeiten. Dass ich mich von Gottes Güte zur Umkehr bewegen lasse, indem ich auf seine Rettungsbotschaft antworte und mich retten lasse, oder dass ich mich immer weiter einigle, abkapsele, und zurückziehe in die Härte meines Herzens, das keinen Impuls Gottes mehr durchlässt. Und dann kann ich die aufwühlendsten Predigten hören und ich merke es nicht mal mehr. Und so häufe ich mir Tag für Tag immer mehr den Zorn Gottes auf. Und mein Herz wird immer härter und härter und härter. Und darum schreibt Paulus diese Verse, um den Moralaposteln aller Zeiten die akute Lebensgefahr aufzuzeigen, in der sie sich befinden. Das war unser Thema, Moralapostel in Gefahr. Er zeigt ihnen erstens die Illusion der Moralapostel. Sie meinen, sie wären auf Gottes Seite und sie hätten nichts zu fürchten, alles sei gut. Er zeigt ihnen die Situation der Moralapostel, indem er sagt, in Wirklichkeit ist nichts gut. Überhaupt nichts ist gut vor Gott. Du stehst mit einem Berg unbezahlter Schuldscheine vor deinem Schöpfer. Und jetzt kommt es drauf an, das Dritte, die doppelte Option der Moralapostel, Bekehrung oder Gericht. Bekehrung, Vers 4 oder Gericht, Vers 5. Und wenn man das so liest, dann kann man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, wie sollen die da noch rauskommen? Wenn man das so liest, dann sagt, meine Zeit, wie kann einer, der sich da so verrannt hat, überhaupt noch rauskommen? Und ich denke, so denken wir ja auch über manche Menschen, die uns lieb sind und um die wir uns vielleicht auch schon lange bemühen, denen wir das Evangelium sagen, wo wir den Eindruck haben, wir sagen es ihnen und es gibt keine Resonanz mehr. Und es ist alles fest, es ist hart, es bewegt sich nichts mehr. Und wir möchten manchmal am liebsten aufgeben. Aber, ihr Lieben, diese Verse sind kein Nachruf auf die Moralapostel, sondern ein Weckruf für die Moralapostel. Das müssen wir sehen. Das ist kein Nekrolog, kein Nachruf. Das ist ein Weckruf für die Apostel, eine direkte Anrede. Deswegen sagt der Apostel auch mal, du Mensch. Das ist einerseits ein rhetorisches Mittel, aber das meint auch, du bist wirklich angesprochen. Du Mensch, hör doch. Und ihr Lieben, bei aller Dunkelheit und Schuld, die Paulus hier beschreibt, dürfen wir nicht übersehen, dass er zugleich von Gottes Reichtum spricht. Der Vers 4 steht doch hier. Sehen wir doch. Reichtum an Güte, Reichtum an Geduld, Reichtum an Langmut. Und diesen Reichtum hat Gott doch noch nicht abgezogen. Dieser Reichtum ist doch noch immer da. Gottes Sonne scheint noch. Das Zeitfenster ist noch offen. Das Zeitfenster ist noch offen, solange Jesus sein Evangelium verkündigen lässt. Und damit verfolgt der lebendige Gott immer noch die gleiche Absicht, nämlich, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet. Und bis heute, ich denke, viele von uns können davon Geschichten berichten, bis heute lässt Gott das Wunder geschehen, dass harte Herzen weich werden. Bis heute. Bis heute bekehren sich Menschen zu Jesus, bei denen man das nie und immer mehr zu hoffen gewagt hätte. Bis heute. Und John Newton, der ehemalige Sklavenhändler, der hat von der Burg des ungläubigen Herzens gesprochen. Das macht nochmal so deutlich, diese Festigkeit der Ablehnung. Von der Burg des ungläubigen Herzens sprach er. Er wusste um die eigene Burg seiner ehemaligen Feindschaft gegenüber Gott. Und er hat geschrieben, in der Burg des ungläubigen Herzens herrscht der Teufel und hält seine Güter zusammen. Und der Seele gefällt es noch, seine Ketten zu tragen, und sie wünscht gar keine Befreiung. Aber Newton wusste auch, und er hat auch das dann in seinen Liedern geschrieben, Zitat, Jesus ist weit stärker als der Teufel. Und zu seiner festgesetzten Zeit erscheint er, um sein Volk zu befreien von des Usurpaters Macht. Und Newton schreibt dann, dass Jesus die Sklaven des Teufels rettet, denn er sieht uns, die wir willige Sklaven der Macht der Sünde und des Teufels sind. Aber mit ausgestrecktem Arm rettet er zu seiner festgesetzten Zeit. Und deswegen hat Newton dann auf seinen Grabstein folgende Inschrift setzen lassen, die nochmal die ganze Dankbarkeit deutlich macht. Sie wissen, Newton war einer der wichtigsten Unterstützer von William Wilberforce bei der Beseitigung der Sklaverei. Und er durfte es erleben, dass 10 Monate vor seinen Tod noch das Parlament den Slave Trade Act beschlossen hat. Ein Meilenstein bei der Abschaffung des Sklavenhandels. Und er hat sich dafür eingesetzt, weil er von Jesus in seinem Gewissen sensibel gemacht worden war. Aber er wusste auch immer, und er hat das deutlich gesagt, dass wir die wichtigsten Ketten, die fallen müssen, sind nicht die Ketten der Sklaverei in dieser Welt, sondern die wichtigsten Ketten, die fallen müssen, sind die Ketten der Sünde, die uns am Ende in der Hölle festbinden. Und dann hat er auf seinen Grabstein Folgendes schreiben lassen. John Newton, Pastor, einst ungläubig und zügellos im Dienst der Sklaverei in Afrika, der du durch die reiche Gnade unseres Herrn und Heilands Jesus Christus bewahrt, wiederhergestellt, von Schuld befreit und berufen wurde, den Glauben zu verkünden, den er lange zu vernichten suchte. Den Glauben zu verkünden, den er lange zu vernichten suchte. Der hatte wahrlich ein hartes Herz gehabt. Aber der Herr hat sein Herz aufgeknackt, frei gemacht, weich gemacht für das Reden Gottes und für die Vergebung durch Jesus Christus. Und bis heute passiert das. Bis heute passiert das, was Gott durch den Propheten Hesekiel in Hesekiel 36 angekündigt hat. Da sagt er, und ich will euch ein neues Herz geben. Und ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz, man könnte auch sagen, das verhärtete Herz. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ja, sagt Gott, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Es gibt Vergebung, es gibt neues Leben. Es gibt auch für den grimmigsten oder selbstgerechtesten Moralapostel Rettung und Heimkehr zu Gott. Und wenn das bei Ihnen schon geschehen ist, dann danken Sie Gott dafür, dann danken Sie Jesus dafür. Danken Sie ihm, dass er Sie aus der Illusion herausgeholt hätte, hat, Sie wären ein guter Mensch. Danken Sie ihm, dass er Sie von diesem Irrglauben befreit hat, Sie könnten mit Ihrer Moralität irgendwie im jüngsten Gericht bestehen. Danken Sie ihm dafür, dass er Ihnen die Augen geöffnet hat für die Wirklichkeit Ihres Lebens und für die Wirklichkeit der Heiligkeit Gottes und für die Wirklichkeit dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Danken Sie ihm dafür. Aber wenn Sie Ihr hartes Herz noch spüren, dann finden Sie sich damit nicht ab. Und bitte verachten Sie nicht den Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut. Bitte verachten Sie den nicht. Spielen Sie nicht damit. Bitte flüchten Sie sich zu der einzigen Sturmburg, die es gibt, zu dem einen, der Ihre Schuld schon längst bezahlt hat. Kommen Sie ganz zu Jesus. Amen.